Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Guten Morgen, heute ist Mittwoch, der 28. August. Wir kommen zurück aus dem Urlaub und ich habe in den Ferien bereits ein Buch lesen dürfen, das heute ganz druckfrisch auf den Markt kommt. Clara ist der Titel, es ist erschienen im Siedler Verlag und geschrieben hat es Christine Eichel. Und mit Clara ist gemeint natürlich Clara Schumann. Auf dem Titel steht auch Künstlerin, Karrierefrau und Working Mom. Da habe ich erst gedacht, oh, das klingt aber ein bisschen anbiedernd, bis ich dann tatsächlich dieses Buch verschlungen habe. Denn es ist die Geschichte, die Biografie eines Mädchens, das von ihrem Vater mehr oder weniger genderneutral als Klaviermaschine großgezogen wurde und dann einen unglaublich starken Weg gegangen ist und Ideale vertreten hat im 19. Jahrhundert, die selbst heute noch nicht selbstverständlich sind. Wie großartig dieses Buch ist, davon könnt ihr euch selbst überzeugen. Backstage Classical darf exklusiv das erste Kapitel vorab drucken und bei Guten Morgen im Podcast von Backstage Classical ist heute meine Gesprächspartnerin, die Autorin Christine Eichel. Bevor es losgeht, noch der kurze Hinweis, ihr könnt diesen Podcast natürlich überall abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Und für tägliche Classic News guckt doch einfach mal vorbei bei www.backstageclassical.com. So, und jetzt geht es los. Wir reden über Clara Schumann mit Guten Morgen, Christine Eichel.
Hallo, lieber Herr Brüggemann.
Clara Schumann, was für ein Brocken, was für ein Leben, was für ein wahnsinnig langes Leben und was für ein inzwischen längst mythologisiertes Leben. Wenn man ihre neue Biografie liest, lernt man so viel Neues und sie machen es eigentlich schon im Vorwort klar. Eigentlich kommt mir Clara Schumann aus ihren Augen erzählt vor wie eine kämpferische Zeitgenossin. Ist sie das?
Ja, sie hätte sich selber vielleicht gar nicht so sehr als Rebellin gesehen, aber in jedem Fall als Pionierin. Sie war ja vom Vater nicht auf ein Hausfrauen- und Mutterdasein vorbereitet worden, dezidiert nicht. Mhm. Sie hatte eine genderneutrale Erziehung, das heißt, er verbot ihr, mit Puppen zu spielen. Mhm. Sie lernte auch nicht kochen, backen und was dann so junge Mädchen so lernen. Sie durfte auch nicht mit anderen Kindern spielen. Das heißt, sie war wirklich ganz strikt auf ein Leben als unverheiratete Künstlerin vorbereitet. Und das hat sie ja nun durchbrochen, indem sie auch als Ehefrau arbeiten wollte.
Da kommen wir gleich vielleicht nochmal zu. Also das sind ja wirklich Kämpfe, wo wir heute oft sagen, ja, die gibt's ja gar nicht mehr, aber natürlich gibt's die immer noch, ja. Also diese Karrieren und diese Kämpfe, wahrscheinlich gibt's die noch. Lassen wir uns das mal gemeinsam durchgehen. Sie haben schon gesagt, interessant, dass der Vater sie eigentlich als, ja, ich würde fast sagen, emanzipiertes Wesen erziehen wollte, ne? Also gar nicht unbedingt als Frau, sondern als Klavierspielwesen. Der hatte Vorrichtungen für die Hände, die da irgendwie eingespannt wurden und was weiß ich was. Hat er sie als Kind eigentlich schon entmenschlicht ein bisschen auch?
Also es ist ganz interessant, dass Sie diesen Apparat ansprechen. Also der war damals ganz neu, das war eine Apparatur, da wurden die kleinen Hände der Kinder so eingespannt und dann wurden 5 Tonen rein exerziert. Also das hatte schon etwas sehr Automatisches. Es war ja auch die Zeit zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als man Musikautomaten interessant fand. Man denke nur an E.T.A. Hoffmann, Hoffmanns Erzählung. Ja, also Mensch und Maschine näherten sich ja an. Wir haben früh industrielle Revolution. Und natürlich hat er in seiner Tochter weniger die Persönlichkeit gesehen, die sich emanzipieren sollte, sondern eher den kleinen Musikautomat, der gleichwohl genialisch rüberkommen sollte. Deshalb hat sie auch früh schon gelernt zu komponieren. Aber es war so geplant, dass sie zölibatär gewissermaßen lebt und weiterhin sein Goldeselchen bleibt. Das war die Idee. Also er, der Impresario, der auch gut daran verdient hat, und die Tochter als Vorzeigeobjekt seines musikpädagogischen Systems und eben ein Business Case.
Wenn Sie das heute erzählen, ich meine, diese Geschichte ist ja schon oft erzählt worden und gerade der Vater auch, ja, hat immer dieses Image des Bösewichts auch. Ja. Was haben Sie schon in dieser Kindheit neu gefunden und für Aspekte, was für ein Mensch ist für Sie da entstanden, den Sie so vielleicht vorher noch nicht greifbar hatten?
Wenn wir es mal von der heutigen Sicht aus sehen, haben wir natürlich ganz andere Begrifflichkeiten und auch einen anderen Blick. Beispielsweise hat sie ja bis zum 5. Lebensjahr das Sprechen weitgehend verweigert. Und man nennt das heute selektiver Mutismus. Das ist ein Abwehrmechanismus von Kindern, die dermaßen frustriert sind, dermaßen zurückgestoßen, dass sie einfach das Sprechen verweigern. Und das war ein Abwehrmechanismus, der mit der unglücklichen Ehe der Eltern zu tun hatte. Die haben sich dann ja bald getrennt. Genau. Mit 5 kamen sie zurück und zum sie Vater.
Hin und her, genau, ja.
Aber diese ganz spezifische Psychologie der Erziehung war, dass der Vater sie einerseits nur beschimpft hat. Er hat ein Tagebuch für sie geführt. Darin ist immer nur zu lesen, sie ist liederlich, sie übt nicht genug, sie ist widerspenstig. Also er basht sie, würden wir heute sagen. Aber sie hat Erfolgserlebnisse am Klavier. Und dort kann sie auch die Emotionen, die sie nicht sonst zeigen darf, die sie unterdrücken muss, also Wut, Trauer, Verlusterfahrung der Mutter und so weiter, das kann sie am Klavier ausagieren und sie findet Bestätigung im Applaus des Publikums.
Und auch im Applaus des Vaters, ne? Also das schreiben sie, glaube ich, auch irgendwie. Also das Klavier war eigentlich so die einzige Kommunikation, die sie dann auch mit diesem Vater haben konnte, ne? Das ist das Einzige, was akzeptiert wurde. Alles andere war ja auch nicht akzeptiert irgendwie.
Nein, also er hat sich ja laufend beschwert, genau, über sie. Und, aber wenn sie doch eine Leistung erbrachte, die von seinen Augen Gnade fand, dann durfte sie sich wertvoll fühlen.
Und genau.
Dieses Muster hat aber auch dazu geführt, dass sie einen Bereich hatte, wo sie durch Anerkennung des Publikums auch ein gewisses Selbstwertgefühl entwickeln konnte. Und das hat ihr eine große Resilienz beschert, denn dieses Muster blieb ihr ganzes Leben lang. Sie hat viele Krisen und Rückschläge erleben müssen, aber solange sie vor Publikum spielen konnte und sich immer wieder vergewissern konnte, dass ja doch sie in Ordnung ist, solange konnte sie einfach diese ungeheure Energie entwickeln, auch eine Karriere voranzutreiben.
Und was das für eine Karriere war, das gerät ja dann auch oft in Vergessenheit. Ich meine, klar, gerade in den letzten Jahren hat man immer wie gesagt, man muss Clara Schumann irgendwie neu entdecken und sie ist ein Mensch eigenen Rechts und eine Künstlerin eigenen Rechts. Aber wenn man jetzt nochmal so Revue passieren lässt, was das eigentlich für eine junge Karriere war, die war in allen großen Städten Europas und war einfach, ja, man kann schon sagen, ein Popstar, ne? Es wurden diese Bilder angefertigt, die verkauft wurden. Sie beschreiben das wunderbar in diesem Buch. Also das war ja ein richtiger, klarer Hype, den es gab in Europa.
Absolut. Ich nenne sie ja nicht umsonst die Lady Gaga des 19. Ja, genau. Jahrhunderts, weil sie auch so sich selber erfand, auch ihr Image. Auch Sie erwähnten gerade, also es wurden Lithografien angefertigt, es wurde an Fans verkauft. Die Konditoren in Wien kreierten eine Torte à la Wieck. Also es war wirklich ein Hype. Und es war auch, was es so besonders macht bei Clara, sie hat dann sukzessive sich ja vom Vater gelöst und hat selber ihre Karriere in die Hand genommen. Und das war auch neu. Sie brauchte eigentlich keinen Mann. Sie hat selber die Verträge geschlossen, was rechtlich noch gar nicht ging zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Sie hat sich selber Auftrittsmöglichkeiten verschafft durch ihre Netzwerke. Sie hat das Geld eingenommen und das Geld gezählt. Und sie hat auch sogar ihre Programme selber zusammengestellt. Also selbst ist die Frau. Das war wirklich eine self-made woman. So etwas gab es noch gar nicht vorher.
Und wenn man das alles in Betracht zieht und denkt, okay, da ist diese Künstlerfigur, ich bleib mal dabei, die wirklich eigentlich schon mit frühem Alter so alles erreicht hat, was man erreichen kann. Und dann kommt diese komische Liebe dazwischen. Und man denkt, okay, die hat jetzt diesen Komponisten geheiratet, der später sehr erfolgreich wurde oder wie auch immer, jetzt eigentlich posthum noch viel erfolgreicher ist. Aber die Liebe und das erste Mal Gefühl war dann auch ihrer Karriere erstmal nicht wirklich hilfreich, weil Liebe und Ehe bedeutete, gerade auch für Robert, sie bleibt zu Hause und er, obwohl er noch nicht so bekannt war, muss die Kohle irgendwie nach Hause bringen. Da hat sie sich tatsächlich aus Emotionen selbst demontiert. Sie beschreiben so wunderschön auch diese ewige Hoffnung, die sie hatte, ne? Also diese Zufall oder dieses Hoffen, dass diese menschliche Beziehung der beiden irgendwann eine Befreiung ist. Aber es ist eigentlich ein andauerndes Aneinander-Vorbeileben gewesen, oder?
Ja, sie erhofften eigentlich beide Erlösung voneinander. Mhm. Clara war in einem emotionalen Vakuum aufgewachsen. Der Vater war einfach emotional mal ein Totalausfall, es sei denn, er hatte Wutausbrüche. Und
wollte die Ehe auch verbieten und da gab es Gerichtsverfahren und so weiter und so fort.
Genau. Ganz genau. Ja. Robert wiederum war ein sehr labiler Charakter und er wusste das auch. Und er erhoffte sich von Clara Stabilität. Das heißt, beide wollten etwas voneinander. Beide erhofften sich von der Ehe eigentlich ein Lebensglück, das ihnen vorher nicht beschieden war. Und das ging gründlich schief. Mhm. Denn das macht es auch so modern, wenn man so will. Clara geriet an einen beziehungsunfähigen Mann, der sich entzog, der sehr viel trank, der sehr viel depressive Phasen hatte und der sie natürlich auch geknechtet hat zunächst mal. Ist ihm das ja gelungen. Also sie sollte jetzt ein Häubchen tragen, hochgeschlossene Kleider, statt ihrer schönen Konzertkleider, die tief dekoltiert waren.
Tat sie ja auch, ne?
Und genau. Ja, und interessanterweise ist aber bereits in der Verlobungszeit ein wirklicher Geschlechterkampf entbrannt. Denn sie hat vorher gesagt, ich will aber weiter auftreten. Mhm. Das war ja ihr Lebensmotor. Und er hat gesagt, nein, das möchte ich nicht. Dann aber griff das ökonomische Argument, denn Robert war zeit seines kurzen Lebens nie so erfolgreich, dass er seine Familie ernähren konnte. Das heißt, Clara wurde sehr rasch die Ernährerin der Familie und deshalb ist sie wieder aufgetreten.
Was Robert aber nicht erfreute, ne? Also wie wir das auch aus den Briefen und sie tragen das ja wirklich aus allen möglichen Quellen zusammen. Sie sprechen auch von Roberts Dämonen. Ne? Es war ja nicht nur der Alkohol, es war nicht nur die Depression, es war eine Homoerotik dabei, die noch eine Rolle spielte. Also sie zeichnen den Robert Schumann tatsächlich als von Dämonen besessenen Ehemann?
Ja, die Dämonen, die kamen dann so in den letzten Lebensjahren. Dann hat er ja auch versucht, durch Seancen, so Klopfseancen, noch Inspirationen zu bekommen für seine Kompositionen. Aber ganz klar, und das sieht man auch schon aus seinem Jugendtagebuch, ist er eine bipolare Persönlichkeit mit Phasen größter Euphorie und Phasen tiefster Depression. Dazwischen Mittelmaß gibt's eigentlich nicht. Und diese Besessenheit, die er teilweise hatte, ist natürlich auch für eine Ehefrau nicht einfach. Sie geriet anfangs fast in so eine emotionale Co-Abhängigkeit. Sie sagt auch, ich hänge ganz von seinen Stimmungen ab. Und das war natürlich eine Achterbahnfahrt, auf die sie sich da begab. Das war wirklich schwierig.
Eine der Hauptquellen wahrscheinlich für Biografen wie Sie ist dieses Ehetagebuch, was die beiden geführt haben. Das heißt, über das, was man nicht sprechen konnte, haben die miteinander kommuniziert. In einem Buch eigentlich eine super, auch eine wahnsinnig moderne Idee. Ne? Wie lesen Sie dieses Dialogbuch? Ist das etwas, wo wir uns wirklich dann ein Bild über diese Ehe machen können? Können wir dem allen glauben, was da stand?
Ich glaube sogar, man muss es sehr, sehr genau lesen. Denn die Ehe stand ja unter Erfolgsdruck nach diesem sehr aufsehenerregenden Heiratsprozess. Das heißt, Clara war bewusst, dass wahrscheinlich es mal irgendwann veröffentlicht wird. Denn Robert wollte ja alles veröffentlichen, auch die Brautbriefe, alles. Und selbst die kleinsten Hinweise in diesem Ehetagebuch deuten dann wirklich darauf hin, dass man das ernst nehmen muss, weil sie gar nicht so offen auch ihre wirklich schrecklich desolate Verfassung dann aussprechen mochte. Aber es gibt Passagen, wo sie sagt, ich möchte mir an meinen dummen Kopf schlagen, weil ich gar nicht mehr komponieren kann. Oder sie schreibt an anderer Stelle, ich mag den Gästen nicht vorspielen, ich kann nichts mehr, ich bin nichts mehr. Ich meine, sie, die schon riesige Konzertsäle gefüllt hatte, durfte ja nicht mehr Klavier üben und traute sich auch gar nichts mehr zu. Und da sehen wir in ganz vielen Passagen im Grunde versteckt zwischen 1000 Beteuerungen, wie glücklich sie sei, und dasselbe schreibt natürlich auch Robert, entdecken wir eigentlich die Geschichte eines Desasters. Also wie diese Ehe nach all den großen Erwartungen sich sehr schnell als eine Illusion entpuppt. Auch die künstlerische Symbiose übrigens. Mhm.
Sie machen das dann ganz oft auch so an so tollen kleinen Beispielen deutlich. Zum Beispiel einer Porträtmedaille oder einem Porträt, Doppelporträt, was angefertigt wurde, wo Clara vorne war und dahinter Robert Schumann, weil es einfach auch von den Profilen her super passte. Und das kam zum Eklat, weil Robert Schumann gesagt hat, sorry, aber I'm the man, I'm in front. Also ich muss hier vorne sein und die Frau muss nach hinten rücken. Und an solchen kleinen Details machen sie eigentlich klar, dass es immer auch innerhalb dieser Ehe Machtkämpfe um Positionen gab, oder?
Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, das Sie rausgreifen. Also der Bildhauer Rietschel, der hat da wirklich eigentlich ästhetisch die richtige Entscheidung getroffen. Robert hatte einen sehr massigen Kopf, Clara ein sehr zartes Profil. Es lag nahe, dass sie vorne ist. Und auch natürlich wäre es galanter gewesen. Und wie heftig Robert interveniert hat, zeigt eben auch, wie tief die narzisstische Kränkung war, dass überall seine Frau im Mittelpunkt stand. Und man ihn ja auch manchmal auf Tourneen fragt, da haben sie auch was mit Musik zu tun. Das war für ihn furchtbar. Und ich glaube, unter dieser Asymmetrie würde vielleicht auch heute noch mancher Mann leiden, dass die Frau der Star ist, er ist so der Schattenmann. Die Frau bringt das Geld nach Hause und er muss sich auch anhören von Leuten, tja, du verdienst ja nichts. Das ist eine Kränkung, die muss man erstmal aushalten.
Na, da gab es ja auch, das beschreiben Sie ja auch, diese ganzen Reisen und sie ist dann wieder aufgetreten und er ist vorher abgereist oder gar nicht gekommen und man weiß gar nicht, ob er sich gefreut hat für seine Frau oder nicht gefreut hat und sie hat diese Freiheit genossen. Also es sind ja wirklich Szenen einer Ehe, die, wenn man genau hinschaut, höchst dramatisch wahrscheinlich waren, oder?
Unglaublich konfliktgeladen und das steigerte sich immer mehr auch hin zu einer erst latenten, dann offenen Aggressivität Roberts. Also schon so in den 1850er Jahren, da lebten sie schon in Düsseldorf, spielte Clara einmal abends bei einer Soiree Stücke von ihm und dann hat er ihr den Flügeldeckel auf die Finger gehauen und hat geschrien, so spielt man keinen Schumann. Ja. Alle Anwesenden waren entsetzt. Also, aber da sieht man, wie viel Wut sich in ihm aufgestaut hatte durch diese permanente Herabsetzung, die ihm widerfuhr.
Das sind ja immer diese Emotionen, die dann diesem Kind, was Sie eben schon beschrieben haben, diesem auf Musik machen und Musik gleich Emotion getrimmten Kind wieder aus dem Leben geschmissen haben. Und die größten Emotionen natürlich hat man dann, wenn man Mutter wird und wenn man selbst Kinder hat. Auch das beschreiben Sie wunderbar in Ihrem Buch. Diese Schwierigkeiten Clara Schumanns überhaupt, diese Rolle als Mutter zu akzeptieren und dieses Kind oder diese Frau, die als Kind selbst, kann man sagen, missbraucht wurde, kann man schon wahrscheinlich auch sagen, ja.
Ja, es ist auch eine Form des Missbrauchs natürlich, einem Kind die Kindheit zu stehlen und es nur zu dressieren.
Genau. Absolut. Wusste dann wieder nicht, wie sie mit ihren eigenen Kindern umgehen soll, erst einmal, ne?
Es fiel ihr ganz schwer, überhaupt eine emotionale Beziehung aufzubauen, zumal sie schon große Angst hatte vor der ersten Schwangerschaft, weil sie fürchtete, dann völlig ans Haus gefesselt zu sein. Aber auch eine emotionale Bindung aufzubauen, wenn man selber überhaupt keine Elternliebe erfahren hat, ist natürlich wahnsinnig schwierig. Anders Robert, der war schon ganz in diesem biedermeierlichen Kinderhype, den es damals gab. Also das Biedermeier ist ja die erste Epoche, die wirklich die Kinder mal wahrgenommen hat als eigene Wesen, nicht als kleine Erwachsene. Es gab dann plötzlich Kinderzimmer, es gab viel mehr Spielzeug als früher, es gab spezielle Kinderkleidung und Robert hat für die Kinder ein extra Tagebuch angelegt. Er hat extra für sie komponiert, das Album für die Jugend, kennt jeder, der Klavier spielt. Natürlich. Das waren Inspirationen durch seine Kinder. Er hat
8 Stück hatten die, ne? Genau.
Ja, also 10-mal war Clara schwanger. Mhm. 7 haben das Kleinkindalter überlebt. Ein Kind ist sehr früh gestorben. Aber die beiden belegten Schwangerschaftsabbrüche, auch das weiß ich ziemlich gut nach, durch einfach Vergleich auch bestimmter Tagebuchaufzeichnungen, sind wahrscheinlich willentlich herbeigeführt worden, jeweils an der Nordsee, indem sie abwechselnd in die kalte Nordsee und in heiße Bäder gestiegen ist. Und spätestens, als es beim zweiten Mal wieder passierte, hätte sie ja wissen können, was das auslöst. Und ich zitiere da ein Stichwort der israelischen Soziologin Orna Donat, die Regretting Motherhood das Ganze nennt. Also es geht um Frauen, die sagen, ich will mein altes Leben zurück. Kinder passen eigentlich gar nicht in mein Leben. Nur die Möglichkeiten der Empfängnisverhütung waren natürlich sehr gering. Die beiden waren sehr leidenschaftlich. Ich habe auch die These, dass auch Clara wahrscheinlich sich nie verweigert hat, denn zumindest im Bett konnte sie diesem Mann mal nahe sein, auch wenn das im Alltag wirklich schwierig war.
Das ist was ich auch beim Lesen oder machen wir erst die Kindergeschichte zu Ende. Also es gibt dieses eine letzte Foto, glaube ich, von Clara, wo sie dann mit Marie, ihre Tochter, und Eugene zusammensitzt. Also dieses Verhältnis zu den Kindern hat sich dann ja trotzdem aber irgendwie entwickelt. Die waren dann trotzdem, jedenfalls die beiden, die Begleiter bis zum Tod dann doch irgendwie, oder? Also die eine, die dann selbst ihr homoerotisches Leben gefunden hat und das trotzdem sich da auch emanzipiert hat. Aber irgendwie blieb dann die Familie am Ende bis zu Claras Tod doch da, oder?
Ja, aber man muss sich das vorstellen so, dass sie ein weiblicher Patriarch war. Mhm. Also sie hat mit diesen beiden Töchtern zusammengelebt, als die beiden in der Lage waren, ihr zu dienen. Ja. Anders kann man es gar nicht sagen. Clara hatte zu dieser Zeit eine Professur am Hochschulen Konversatorium in Frankfurt. Sie war übrigens die erste Professorin dieser Art, absolute Pionierin. Und ihre beiden Töchter, die auch eine Ausbildung hatten, klaviertechnisch, dienten ihr als Assistenzlehrerin und führten den Haushalt. Also es war jetzt auch nicht so, dass über große Mutterliebe die drei zusammengeführt hätte, sondern das war eine ganz klare Hierarchie im Hause Schumann. Also Clara war das Familienoberhaupt und die beiden Mädels sollten sich unterordnen. Und als Eugenie, also ihre lesbische Beziehung zu einer Wiener Sängerin, dann doch recht offen lebte, kam es zu einem großen Streit. Und Eugenie hat es geschafft, sich aus dieser häuslichen, merkwürdigen Symbiose da zu befreien und ist ihrer Freundin nach London gefolgt. Mhm. Die waren uns noch 30 Jahre dann zusammen, also eine sehr langlebige Beziehung. Aber Clara war nicht so caring in dem Sinne. Also Care-Arbeit war für sie vor allem Organisation und Versorgung. Aber alles, was wir heute so mit Mutterliebe verbinden, war ihre Sache nicht.
Bevor wir gleich noch ganz kurz Brahms streifen, aber das ist vielleicht ein gutes Stichwort, um einmal noch so mein Leseerlebnis bei ihrem Buch war ja tatsächlich, manchmal war ich schockiert, weil sie das so aus den jetzigen, also Sie haben eben schon Lady Gaga, die Vergleiche. Sie haben ganz viele Worte, die wir jetzt gerade im Sinne von Emanzipation und von Gendergerechtigkeit benutzen. Und wenn man das unter diesem 2024 Aspekt dieses Leben anguckt, dann erzählt sich mir das tatsächlich nochmal anders, weil wir haben all diese Aspekte unserer Zeit, die wir eigentlich in einer Zeit sehen, wo die noch nie thematisiert wurden. Und ich finde, dadurch schaffen sie es wirklich ein Frauenbild und diese Größe dieser Frau nochmal ganz anders darzustellen. Also es liest sich ja wirklich aus dem heutigen Wissen interpretiert die Clara von damals, aber natürlich in ihrem Recht von damals gelassen. Ist das für Sie bewusst gewesen, dass Sie diese Frau als Frau unserer Zeit nochmal ganz anders betrachten und ihr versuchen, ganz anders zu begegnen? Verstehen Sie, was ich fragen will eigentlich? Also,
ja, ich verstehe das sehr gut. Ich wollte das ganz bewusst. Ich wollte, dass wir diese Frau betrachten, nicht als eine museale Figur, sondern ich wollte, dass wir sie so betrachten, wie wir eine Frau, die auch heute lebt, betrachten würden, nämlich genau, mit unserem Wissen heute. Wir können ja unser Wissen nicht an der Garderobe abgeben. Also jeder hat doch schon einige psychologische Theorien erfahren. Jeder weiß, was heute Bindungstheorie ist, was mit Eltern und Kindern passiert, wenn Bindung verweigert wird. Und wir können ja das gar nicht ausblenden. Und vor allem, wenn man es mit dem heutigen Wissen erzählt, den heutigen Blick drauf wirft, dann sieht man erst, wie modern Clara ist. Es ist eine ganz moderne Frauenfigur. Und ich glaube auch, dass sie sogar ein Role Model sein kann. Beispielsweise der Punkt, dass sie ihre Berufung auch wirklich zum Business Case gemacht hat. Also, dass sie gesagt hat, nicht nur, ich spüre die Berufung, ich möchte aufs Podium, ich möchte spielen, ich möchte meine Interpretationen unter die Leute bringen, sondern eben auch zu sagen, ich handle die Honorare aus, ich sorge dafür, dass ich irgendwo eine Unterkunft habe, ich mache die Verträge. Also diese Emanzipiertheit auch in dem Sinne, dass sie nicht die starke Schulter, ein Manager, ein Impresario, ein Ehemann brauchte. Nein, sie machte das selber. Und ich finde, das ist unbeschadet dessen, ob man dann vielleicht auch noch eine Beziehung haben könnte oder möchte, ist auch etwas sehr Modernes, zu sagen, ich regle mein Leben erstmal so, dass ich ohne Mann klarkomme. Mann on the top als Sahnehäubchen gerne.
Aber nicht aber der als wollte mehr sein als die Sherry, der Robert. Ja, der war sich als Sherry nicht genug. Ja. Aber genau das ist das, als ich das zugeschickt bekommen habe, dieses Buch, und dann habe ich auf der ersten Seite gelesen, Künstlerin, Karrierefrau, Working Mom. Und da habe ich gedacht, oh Gott, okay, boah. Dann, wenn man es liest, dann macht das total Sinn. Ich finde, das ist ihnen wirklich sehr gut gelungen, diese Phrasen und Vokabeln und Zustandsbeschreibungen, die wir heute nutzen, auf Clara zu bringen. Und es ist eben nicht irgendwie modernistisch, sondern Clara war modern. Das wird dadurch eigentlich ziemlich deutlich. Das ist ihnen wirklich sehr gut gelungen, das Buch. Ja.
Dankeschön. Und in dem Zusammenhang ist mir eben auch wichtig, dass ich alle meine Thesen immer belege. Also es gibt, ich weiß nicht, 600 Fußnoten oder so, die kann man natürlich auch getrost überlesen, aber mir war ganz wichtig, auch bestimmte kühne Dinge oder auch unbekannte Dinge wirklich minutiös zu belegen. Zum Beispiel den Streit zwischen Clara und Robert über seine homophilen Freundschaften. Das wird ja selbst von namhaften Robert-Schumann-Biografen planvoll verschwiegen. Und es gehört aber dazu. Und deshalb habe ich dann auch eben Roberts ganzen Tagebücher gelesen, wo ganz offen von attischen Nächten die Rede ist und vom verliebten Rosen und von allem Möglichen. Also er schreibt darüber ja relativ offen, aber man muss es auch wissen wollen. Und man muss es auch erstmal sich erarbeiten. Also lesen, jenseits der Trampelpfade dessen, was immer so zitiert wird.
Ganz wichtig, ne? Also es gibt viele Biografien und die eine schreibt von der anderen ab und am Ende sind das nur Biografien der Biografie der Biografie. Das, was sie machen, ist, sie schreiben tatsächlich sogar auch eine neue Robert-Schumann-Biografie eigentlich ein bisschen. Glauben Sie, dass das noch zu Konflikten führen wird? Weil natürlich, das sind tatsächlich auch Tabus, die in der Geschichtsschreibung, in der Musikgeschichtsschreibung irgendwie aufgebaut wurden. Warum war das so? Und glauben Sie, dass Sie bewusst jetzt da auch Leuten auf die Füße treten?
Also ich glaube schon, es gibt eine große Robert-Schumann-Community vor allem, auch gerade hier in Deutschland. Und natürlich gibt es Menschen, die die Verehrung brauchen. Also die brauchen Helden, die sie kritiklos verehren. Und ich bin zum Beispiel ein ganz großer Robert Schumann-Fan. Ich spiele ihn seit locker 50 Jahren. ich liebe seine Kompositionen. Ich finde auch, er ist ein toller Stilist, was er in seiner neuen Zeitschrift für Musik geschrieben hat. Also er ist essayistisch brillant. Aber die unkritische Heldenverehrung ist meine Sache nicht. Und ich finde auch, dass, wenn ich jetzt mal meine Arbeit als Vermittlungsarbeit sehe, warum soll ich ein Lesepublikum darüber im Unklaren lassen, dass Menschen auch Ecken und Kanten und Abgründe haben? Das macht sie doch so menschlich und so interessant.
Und warum sollen wir 2024 etwas tabuisieren, was damals schon tabuisiert wurde? Sind wir nicht weitergekommen, könnte man ja auch fragen. Ne? Und vor allen Dingen, was sie machen, dadurch, dass sie eben sie nennen es ja immer die Dämonen, das Robert Schumann beschreiben, ist, sie erklären natürlich auch, was das für seine Frau für Konsequenzen hat. Ne? Denn am Ende ist es ja eine klare Biografie und da kann man es nicht tabuisieren, weil die natürlich mit genau dem, mit den attischen Nächten und allem anderen drumherum konfrontiert war im Alltag. Ne?
Ja, auch mit Alkoholismus zum Beispiel und seine geistige Erkrankung, die dann ja in den letzten Jahren, Lebensjahren sehr, sehr stark ausbrach. Das war zum einen vielleicht auch erblich bedingt. Eine Schwester von ihm hatte sich das Leben sehr früh genommen. Es ist wahrscheinlich auch auf seine Syphilis, die er während seiner ersten Flirts mit Clara sich bei einer Prostituierten geholt hatte in Leipzig. Ein Spätstadium ist dann eben auch die sogenannte Gehirnerweichung. Und es war aber auch eine Alkoholdemenz sicherlich im Spiel. Also darüber diskutieren ja Ärzte bis heute, die sich dann so über die, Bulletins der Ärzte damals so beugen und ihre Vermutungen anstellen, aber er hat schon sehr viel getrunken und das war eben sozusagen in Tateinheit. Diese drei Faktoren haben natürlich auch zu einer Disposition geführt, die für Clara nicht einfach war. Also mit so einem Mann zurechtzukommen, auch übrigens schon gleich zu Anfang mit einem Mann, der sozial einfach nicht kompatibel war. Er war nicht der brillante Unterhalter wie ein Felix Mendelssohn, ein Bartholdy. Der saß stumm und verstockt in der Ecke. Und viele Gäste gingen beleidigt wieder von dannen, weil der sich gar nicht mit ihnen unterhielt.
Ja. Weshalb, und das ist vielleicht das letzte Thema, was wir erstmal streifen, weil ihr sollt das Buch natürlich auch alle noch lesen. Wir können das jetzt nicht ganz erzählen, aber weshalb natürlich so ein Mann wie Johannes Brahms plötzlich einen ganz besonderen Aspekt auch für Clara wieder offengelegt hat, ne? Und eine ganz andere Form von Männlichkeit mitgebracht hat.
Ja, das ist so interessant. Also der ist wirklich auf einem Treppengeländer in ihr Leben gerutscht, um das mal so zu sagen. Der kam dort in Düsseldorf an, hat sofort mit den Kindern gespielt und die waren begeistert, weil er so Kunststückchen machte im Treppenhaus, rutschte das Geländer hoch und runter, turnte. Und er wirbelte natürlich auch in diese schon sehr erstarrte und sehr vergiftete Ehe hinein. Robert hat sich sofort in ihn verliebt, hat ihn in einem großen Artikel als den kommenden Propheten der neuen Musik hochgejubelt. Clara war natürlich auch von seiner jungen Männlichkeit bezaubert. Er war 20, sie war 34. Er war blond und schön und er erinnerte sie natürlich an den jungen Robert, so wie er mal war. Also noch mit Überschwang und so filterloser Emotionalität. Und das ist auch etwas, was Robert natürlich nicht entgangen ist, wie sehr sie angezogen war von diesem jungen, temperamentvollen, frischen jungen Mann. Und die ganzen Umstände auch von Roberts Selbstmordversuch, das ist eben rund um diese Begegnung. Und ich glaube, er hat auch einfach gesehen, abgesehen von seiner geistigen Umnachtung, Clara entgleitet ihm. Und Clara war auch nicht mehr willens und in der Lage, ihn zu Hause zu pflegen, weil er wirklich dann seine Anfälle hatte. Aber 2 Tage, nachdem Robert eingewiesen wurde in die Heilanstalt, zog Johannes Brahms bei ihr ein. Und das war ja schocking für die damalige Zeit. Also sie, eine verheiratete Frau, 7 Kinder, die da rumturnten. Und jetzt hatte sie einen neuen Galan. Sie ging auch mit ihm ins Konzert. Mhm. Er passte auf die Kinder auf, wenn sie auf Tournee ging.
Sichtbar
für
jeden, ne? Genau. Ja, genau.
Er war der Hausmann. Er war auch obsessiv in sie verliebt. Es sind ja nur wenige Briefe erhalten, weil sie ihm aufgetragen hatte, alles zu verbrennen. Aber ich meine, man liest dann in den erhaltenen Briefen, du bist schon so lange weg, ich bin in dein Zimmer gegangen, habe in deinen Kleidern geschnuppert. Also ich meine, da merkt man schon, da ging die Post ab. Das war nicht alles platonisch.
Ja, und sie hat vor allen Dingen das gekriegt, was sie von Robert immer erhofft hat. Sie hatte auch einen künstlerischen Freund. Also es war plötzlich ja auch eine intellektuelle und musikalischer Austausch wieder, der möglich war. Und vor allen Dingen, er hat ihr auch gegönnt. Ja, das ist ja auch interessant.
Er hat ihr gegönnt und er hat sie ja auch verehrt. Genau. Während Robert ja sehr schnell eine Hierarchie klar machte, also wer da über wem steht, also der Mann ist eben das Genialische, die Frau ist das Dienende und das Ausführende, das war für ihn völlig klar. Also noch so ein Nachklapp der Genieästhetik des 18. Jahrhunderts. Und Brahms verehrte sie unfassbar als Komponistin, als Frau, als Pianistin. Und sie haben schon, als Robert da in der Heilanstalt vor sich hin dämmerte, da gab es jeden Abend Hausmusik im Hause Schumann, dann kamen noch andere Musiker dazu. Also Clara führte eigentlich von dem Moment an, wo Robert von der Bildfläche verschwunden war, das Leben, das sie sich immer erträumt hatte, mit einem Mann, der sie wirklich charmierte und verehrte, mit einem offenen Haus, wo lauter Musiker reinschneiden. Also das war eigentlich das, was sie immer erhofft hat. Nur auch Brahms versuchte irgendwann, er wollte ja mit ihr zusammenleben, was sie verweigert hat, er hat es immer wieder angesprochen, sie hat es immer wieder verweigert. Brahms kritisierte sie, dass sie auf Tournee ging, statt sich um die Kinder zu kümmern. Und eins wollte sie nie wieder, sich von einem Mann bevormunden lassen. Und sie blieb lieber Single, als sich jetzt nochmal mit so einer starken Schulter auseinandersetzen zu müssen.
Was eigentlich auch sehr modern. Ich wollte gerade sagen, was eine total moderne Berlin-Mitte-Attitude eigentlich ist, ne? Könnte man eigentlich sagen. Und das wäre auch jetzt so, lassen Sie uns das so zusammenschließen, Frau Eichel. Wenn wir heute Clara sehen, hat sie für ihre Zeit eigentlich alles herausgeholt, was man für so ein Frauenkünstlerleben damals herausholen konnte, weil sie im Kopf schon sehr viel in unserer Zeit auch war?
Ja, das war sie, weil sie eben nicht auf ein traditionelles Frauenbild geeicht war durch ihre Erziehung. Und deshalb konnte sie so nonchalant sich über alles hinwegsetzen. Sie hatte natürlich ähnliche Probleme wie Frauen heute, zum Beispiel Work-Life-Balance. Wie kriege ich das hin? Oder Familie und Beruf vereinbaren ging eigentlich gar nicht. Sie hat es dann mit Personal gelöst. Aber auch, was mache ich eigentlich mit gesellschaftlichen Vorurteilen? Ich meine, sie reiste alleine nach England. Frauen durften gar nicht alleine reisen ihres Standes. Sie hat es einfach gemacht, weil sie sagte, ich will da jetzt hin, ich will da auftreten. Und das war ja ihr größter Triumph. Sie ist dann jedes Jahr nach England gereist und hat da zum Schluss in der Albert Hall vor 2000 Leuten gespielt. Also sie hat auch mit anderen Worten sich über gesellschaftliche Vorurteile und Regeln einfach mal hinweggesetzt. Und das macht sie, glaube ich, auch doch zu einem gewissen Vorbild heute und macht sie auch zeitgenössisch geradezu.
Und das macht ihr Buch, glaube ich, auch aus. Es gibt keinen Untertitel, es gibt kein gar nichts, sondern es ist einfach nur Clara von Christine Eichel. Und ich kann euch nur sagen, wir haben jetzt viel geredet, eine genaue halbe Stunde, aber dieses Buch hat noch so viel mehr. Also, große Leseempfehlung. Herzlichen Glückwunsch zu diesem ganz tollen Buch, Frau Eichel. Und vielen herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch.
Hat mir große Freude gemacht. Danke.
Danke Ihnen. Christine Eichel war das, die Autorin des Buches Clara, das heute im Siedler Verlag erscheint. Es hat, ich muss mal eben ganz kurz nachgucken, 432 Seiten und kostet 25 Euro. Und ihr habt es gehört, wahrscheinlich lohnt es sich sogar. Das war's für heute Morgen. Ich denke, es gibt viel zu diskutieren über Clara Schumann im heutigen Tag. Redet drüber, diskutiert weiter und ihr könnt den Podcast natürlich auch auf dem Weg von der Arbeit nach Hause hören. Für tägliche News aus der Welt der Klassik kommt doch einfach vorbei bei www.backstageclassical.com. Folgt uns auf Facebook, auf X oder auf Instagram und vor allen Dingen bestellt einfach kostenlos unseren Newsletter und dann habt ihr jeden Montag alle aktuellen Nachrichten aus der Welt der Klassik bei euch als E-Mail. So, ich sage Tschüss, haltet die Ohren steif, bis zum nächsten Mal.